den på himlen, din anbeten. Så vi einste Jünger, als der Herr von ihnen genommen wurde, und sie beteten ihn an. Halleluja, wir wollen dich anbeten, Jesus. Du bist aufgestiegen zu unserem Vater, zu deinem Vater. Halleluja, und jetzt haben wir einen Fürsprecher bei Gott im Himmel. Danke für dieses Ereignis, diese Himmelfahrt. Herr, du bist heruntergekommen und bist hinaufgestiegen. Und du hast dich gesetzt zu Rechten der Majestät Gottes. Und dort bist du gerade jetzt. Heiland, ich preise dich, ich bete dich an und rühme dich. Und du hast den Heiligen Geist uns gesandt. Und durch den Heiligen Geist sagen wir heute auch, aber lieber Vater. Auch, Halleluja, aber lieber Vater. Gesegnet soll sein dieser Tag, Vater. In Jesu Namen, durch den Heiligen Geist. Amen. Amen. Wir dürfen Platz nehmen. Schön, dass ihr gekommen seid, angekommen seid. Wir wollen diesen Tag mit Dank und Lob und Preis begehen. Und ich möchte zuerst mal zum Ereignis des Tages einige Bibelworte lesen. Lukas Kapitel 24, Vers 50. Und er führte sie hinaus bis gen Bethanien, erhob die Hände und segnete sie. Also Jesus ist segnend in den Himmel gegangen. Segnend zum Vater aufgegangen, hob die Hände und segnete sie. Und es geschah, da er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten wieder gen Jerusalem mit großer Freude und waren alle Wege im Tempel und priesen und lobten Gott. Das ist also die Geschichte von der Himmelfahrt nach dem Lukas-Evangelium und jetzt nach der Apostelgeschichte. Und da heißt es Kapitel 1 von Vers 7, er aber sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht zu wissen oder zu erfahren, Tag und Stunde, welche sich der Vater seine Macht vorbehalten hat, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, und ihr, welche auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Und als er solches gesagt hatte, ward er aufgehoben zusehends. Eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern, welche auch sagten, ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, welcher von euch aufgenommen ist gen Himmel, wird wiederkommen, wie ihr ihn habt gesehen gen Himmel fahren. Und da wandten sie sich um gen Jerusalem von dem Berge, der da heißt der Ölberg, welcher nahe bei Jerusalem ist und liegt einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie auf den Söller und ihr wisst, was da passiert ist. Sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist die Geschichte von Apostelgeschichte. Und wir wollen hier heute uns ein bisschen Gedanken machen für diejenigen, die zu der Predigt gekommen sind. Aber ich möchte euch sowieso alle gleich einladen. Bleibt da bis zum Schluss. Wir wollen nachher auch Markus-Evangelium anschauen. Und ich möchte schon jetzt ein bisschen aus dem Markus-Evangelium auch, was die Himmelfahrt anbetrifft, was sagen. Während sie zuhörten, während sie zusahen, während sie dabei waren, auf dem Ölberg hat die Wolke Jesus weggenommen. Also, das wäre doch schön, wenn plötzlich hier auch eine Wolke erscheint und uns alle wegnimmt. Plötzlich sind wir nicht mehr da. Himmelfahrt. Und Gott sandte Jesus, das sind die großen Werke, was Gott getan hat. Weißt du, manche Leute denken, wenn ein Kranker geheilt wird, Tote aufersteht, Dämonen ausfahren, das sind die großen Wunder. Nein. Die großen Wunder sind, er sandte Jesus. Er weckte Jesus auf. Nicht er kreuzigte Jesus, das haben die Menschen gemacht. Aber er hat ihn aufgeweckt. Er hat ihn in den Himmel genommen. Er hat den Heiligen Geist gesandt. Das sind die großen Werke Gottes. Lass uns nur die begreifen. Wenn du das weißt, weißt du alles eigentlich. Verstehst du auch alles. Und die Himmelfahrt ist ein großes Werk des Vaters. Ohne dem wäre Jesus nicht in den Himmel gegangen. Weißt du, eine Wolke nahm ihn weg. Wenn ich so wirklich gründlich studiere, und heute Abend soll ja auch ein Stück Bibelstunde sein, wenn ich so gründlich studiere, Jesus ist selbst in den Himmel gefahren. Der Vater hat ihn auferweckt. Das hat Gott getan. Aber dann, er ist aufgestiegen zu seinem Vater. Er stieg hinab bis an den untersten Örter der Hölle, der Unterwelt, hat das Gefängnis gefangen genommen. Das ist die ganze grobe Geschichte, was heute passiert. Himmelfahrt ist nur ein Teil der Erlösung, unserer Erlösung. Und dann sagte er, ich gehe zum Vater und es ist gut, dass ich weggehe. Wenn ich nicht weggehen würde, könnte der Heilige Geist, der besser ist wie ich, der könnte gar nicht kommen. So, Himmelfahrt. Ich spreche über den Himmel heute. Von dort kam er, dorthin ging er auch wieder zurück, unser Heiland. Es ist so schwer, der moderne Mensch, dass er Himmel versteht. Was ist das? Aber da, wo Jesus ist, ist Himmel auf Erden. Und eine Wolke nahm ihn weg. Manche Leute stellen sich die Himmelfahrt wie eine Rakete, dass er hochgeschossen ist, wie Sputnik oder Saturn 1 oder was weiß ich, Apollo. Nein, er ist nicht hochgeschossen. Plötzlich verschwand er von ihren Augen. Das heißt also, sie sahen ihn nicht mehr. Und guckt, wo ist er geblieben? Und dann kamen die zwei Engel nach Apostelgeschichte und sagten, dieser Jesus wird wiederkommen. Weißt du, die Botschaft von der Wiederkunft Jesu ist eine Botschaft an die Gemeinde. Jesus ist gekommen, das ist die Botschaft für die Welt. Die Botschaft für die Gemeinde ist, Jesus ist hier. Wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, er ist hier. Diese Wolke, die müsste nur weggenommen werden und du siehst, der Herr ist bei uns. Der Herr Jesus sagt, bevor er in den Himmel gefahren ist, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Glaubt doch nicht, dass Jesus verschwunden ist für immer. Nein. Wo zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln, da ist er mitten unter ihnen. Die Gegenwart Gottes ist also da. Also den modernen Menschen ist es sehr schwer, den Himmel zu verstehen, sogar den Christen. Wo ist der Himmel? Hinter den Sternen, über Wolken weit. Wo ist der Himmel? Der Himmel ist da, wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen. Da bin ich mitten unter ihnen. Das ist so paradox, so schwer zu begreifen, aber bleibt dabei. Jesus ist heimgekommen, so wie der verlorene Sohn, der war hier auf dieser Erde, hat seine Arbeit getan. Der Himmel ist ein Ort der Seligkeit und er sagt, da wo ich bin, soll auch mein Diener sein, du und ich. Wir sollen dort sein, wo Jesus ist. Also, er ist nicht hier, er ist auferweckt, er ist uns vorausgegangen, nach Galiläa heißt es, wie der Apostel, da wo ihr arbeitet. Hier auf dieser Welt gibt es Müdigkeit, einige spürende Knochen, ich auch. Wir sind gelaufen und wir laufen wieder. Wenn ihr wollt, Pfingstmontag. Wir treffen uns 12.30 Uhr hier und dann gehen wir den Mauerweg. Wenn ihr wisst, wo das ist. 12 Kilometer. Dann wollen wir sehen, ob wir gut bei Fuß sind. So, er führte sie hinauf nach dem Ölberg. Also werde ich euch auch ein bisschen entführen. Und dann wieder zurück. Sie kamen wieder zurück. Sie gingen wieder zurück nach Jerusalem, nachdem Jesus weg war. Es ist interessant, was da passierte. Und die Jünger gingen nach der Himmelfahrt nicht irgendwohin in die Weltmission. Nein, sie gingen nach Jerusalem zurück. Sie wurden gesegnet und sie gingen nach Jerusalem zurück. Jerusalem ist so ein merkwürdiger Platz. Dort haben sie die größte Schlappe ihres Lebens erlebt. Dort haben sie den Herrn verleugnet. Dort wurde der Herr gekreuzigt. Dort ist alles Schlimme passiert. Dort wurde der Herr verleugnet von einem der Jünger. Dort wurde er verraten von einem der Jünger. Dort wurde er verkauft von einem der Jünger. Also lauter negative Sachen sind dort passiert. Und gerade dort mussten sie zurückgehen mit dem Bewusstsein, er ist im Himmel. Er hat uns gesegnet und sie sind also dort zurück nach Jerusalem. Wenn du dich bekehrst, weißt du, du möchtest am liebsten auch entrückt werden in den Himmel. Weißt du, wo der Heiland dich schickt? Zurück nach deinem Jerusalem. Da, wo du herkommst. Da, wo du deine größten Schlappen erlebst und erfährst. Und weißt du, die größten Schwierigkeiten erlebst du zu Hause. Daheim. Beim Vater und Mutter, Bruder und Schwester, Mann und Frau, bei den Kindern als Mutter oder bei den Eltern. Dort erlebst du deine größten Schlappen. Lass uns mal ein paar Gedanken über die Himmelfahrt machen, über den Himmel gleich. Und dann gehen wir zu dem Material über. Ich werde auch ein paar Gedanken aus dem Markus-Evangelium hier in der Botschaft mit hineinnehmen. Markus spricht auch sehr viel vom Reich der Himmel. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und das Himmelreich ist nicht weit weg. Das ist inwendig in euch. Also, Jesus ist in den Himmel gefahren. Eigentlich ist er in uns stecken geblieben. Durch den Heiligen Geist. Da, wo Jesus ist, ist Herrlichkeit. Und wo Jesus nicht ist, ist der Tod im Topf. Da mag alles da sein. So, Jesus ist durch seine eigene Kraft mit Leib und Seele in den Himmel aufgestiegen, mit seiner eigenen Kraft. Und wir lernen durch die Geschichte der Himmelfahrt, wir müssen etwas tun. Gott hat uns lebendig gemacht durch den Heiligen Geist. Und derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, macht auch eure sterblichen Leiber lebendig. Und wenn wir lebendig geworden sind, wir müssen selber laufen. Wenn wir lebendig geworden sind, wir müssen selber arbeiten. Wenn wir lebendig geworden sind, wir müssen selber beten. Wenn wir lebendig geworden sind, müssen wir selber Gott loben und preisen und hinaufraffen, hinaufsteigen, hinaufkämpfen zum Himmel. Das ist dann unsere Sache. Also, wenn du aufgestanden bist und aufgeweckt worden bist von den Toten, wenn du nicht mehr ein Sünder bist und nicht mehr eine Leiche bist, jetzt bist du gefordert und sagst, Halleluja, Lob und Dank. Du hast den Schlüssel in der Hand, versetzt zu werden an himmlische Örter. Das ist paradox, das hören die meisten Christen nicht in ihren Kirchen, in ihren Gemeinden, aber du hast den Schlüssel. Du hast den Schlüssel, du kannst in der Hölle bleiben oder in den Himmel aufsteigen. So wie Jesus selber in den Himmel aufgestiegen ist. Aufwecken, das musste der Vater tun. Und der Heilige Geist, das konnte er von selber nicht. Aber nachdem er lebendig geworden ist, dann stieg er auf in den Himmel. Dann kannst du diesen Schritt wagen. Wenn der Heilige Geist dich auferweckt hat und aus dir eine neue Schöpfung gemacht hat, wenn du eine neue Kreatur bist, du kannst Gott loben und preisen. Im Neuen Testament heißt es, ich will in Sprachen Gott loben und preisen und ich will im Sinn singen. Wenn du nicht willst, keine 10 Gäule bringen dich irgendwo hin. Also, das liegt an dir. Jesus stieg selbst hinauf in den Himmel. Wenn du nicht willst in die Versammlung gehen, du kommst auch nicht hin. Das schaffst du nicht. Was du nicht willst, wirst du nicht schaffen. Wenn dein Wille nicht geweckt worden ist, wenn du nicht erweckt worden bist, wenn du nicht vom Heiligen Geist berührt worden bist, wenn du nicht lebendig gemacht worden bist, kannst nicht in den Himmel aufsteigen. Der Himmel ist ganz nah, der ist fast daneben oder in dir. Und du musst nur Ja oder Nein sagen, Plus oder Minus. Und dann bist du schon in der richtigen Position. Jesus wurde plötzlich weggenommen. Du kannst, wenn du willst, plötzlich entrückt werden, entzückt, außer dir sein. Ich weiß nicht, wie viele von euch Ekstase erlebt haben, aber du kannst so plötzlich außer dir sein. Oh, Halleluja. Herr, hier ist gut sein. Lasst uns Hütten bauen. Und das ist derselbe Jesus auf dem Berg der Verklärung. Das ist so etwas im Himmel aufsteigen. So, du kannst so entzückt sein, so begeistert sein. Das liegt an dir. Es liegt nicht an Gott, es liegt nicht am Heiligen Geist, es liegt nicht an Jesus, es liegt nicht an der Gemeinde, es liegt nicht an den Menschen, es liegt an dir. Wenn du nicht willst, deine Hände emporheben, loben und preisen, wir sind alle gesegnet. Vom Heiland, der Herr segnete sie. Wir sind gesegnet, wir sind berechtigt, wir haben diesen guten Wunsch vom Herrn. Meine Gegenwart ist euch versprochen, sagt der Herr, ich bin bei euch alle Tage. Jetzt muss es annehmen oder ablehnen, es liegt an dir. Und du kannst plötzlich deine Himmelfahrt erleben, während du noch hier sitzt. Und ich wünsche, dass du das erlebst. Plötzlich, wir sind versetzt an himmlische Örter. Herr, hier ist gut sein. Lass uns Hütten bauen. Dir eine, Moses eine, Elia eine. Und dann heißt es wieder von den Aposteln, und plötzlich, sie sahen nur noch Jesus allein. Dann siehst du nur noch den Matthäus. Oder deine Schwester, dein Bruder, Müller und Meier, deine Hausgenossen, das geht so schnell. Himmel und Erde ist so nah beieinander. Weißt du, was Himmel und Erde ist? Und Himmel und Hölle? Die Gegenwart Gottes. Du kannst so schnell in der Gegenwart Gottes sein und du kannst so schnell in der Hölle sein. Ich muss dir was Negatives erzählen, dir einen Bären aufbinden und etwas Furchtbares sagen und dich beleidigen und kränken und du bist schon in der Hölle. Muss ich nur sagen, lobe den Herrn, meine Seele, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Lobe den Herrn und du bist schon im Himmel versetzt. Geschwister, ich möchte euch nur sagen, warte nicht auf die große Himmelfahrt. Der Himmel ist da, wo Jesus ist. Der Himmel ist da, wo der Heilige Geist ist. Der Himmel ist da, wo Gott Vater, der Schöpfer, der Allmächtige ist. Wo du die Gegenwart spürst du. Denk was Liebes, denk was Nettes, denk was Schönes. Denk ans Licht, nicht nur an die Finsternis, denk ans Licht und du bist plötzlich, oh, das ist schön. Denk, wie Flieder schmeckt oder Rosenduft und so weiter. Ja, ja, da hat irgendjemand Rosenparfüm. Und du siehst, du musst nur, es liegt an deiner Vorstellung. Die meisten Leute kapieren es nicht, dass Himmel und Hölle nur Vorstellung mal zuerst ist. Und eine Wolke nahm ihn weg. Es liegt an dir, ob du diese Wolke siehst oder nicht. Wolke ist etwas undurchsichtiges Nebel, was Verdunkelndes. Jesus hat sein Werk hier auf Erden vollendet, geht zum Vater, bitte den Vater, Vater, sende den Heiligen Geist. Und dann kam der Heilige Geist und die mussten in Zungen selber sprechen. Der Geist gab die Impulse. Gott gibt uns die Ideen, Gott gibt uns alles, aber reden musst du selbst. Da Deine Stimmbänder musst du selbst gebrauchen. Also wir wissen, dass Jesus angekommen ist und du weißt, wie weit der Himmel ist. 5 Tage rauf und 5 Tage runter. Er ist angekommen, hat den Heiligen Geist gesandt. Ein Zeichen, dass Jesus beim Vater angekommen ist, dass sein Opfer angenommen wurde und dass er gesagt hat, Vater, send den Heiligen Geist, die dürfen nicht Waisenkinder bleiben, dein Werk muss vollendet werden. Und er segnete seine Jünger, verabschiedete sich anständig und sagte, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium, lehrt das, verkündigt mich, redet von mir. In dem Augenblick, wo du von Gott redest, ist Gott dabei. In dem Augenblick, wo du mit jemand über Gott sprichst, ist er dabei. So einfach ist. Wenn du von Gott nicht sprichst, ist er nicht dabei. Du musst nur den Namen erwähnen, den Namen Gottes. Er ist da. Gar nicht so weit weg. Rufe mich an. Er ist da. So, heute wollen wir das Markus-Evangelium ausgeben. Aber zuerst einmal die Geschichte, wie der Heilige Geist wirkt. In Markus 16, da heißt es am Schluss, und sie gingen an allen Orten, und sie predigten das Evangelium. Im Originaltext heißt es nicht predigen. Das nur für Pastoren oder profilierte Profis ist. Nein, sie plauderten an allen Orten von Jesus. Weißt du, wie plaudern ist? In der Corner, irgendwo in der Bar, am Stammtisch. Hast du schon gehört, Jesus heilt heute Kranke? Hast du schon gehört, der Herr befreit von den Dämonen? Hast du schon gehört, was da passiert ist in Nazareth oder Jerusalem oder Bethanien? Da ist doch ein Toter auferstanden neulich. Hast du das gehört? Und schon allein da, sie plauderten. Und das ist, wie Gottes Gegenwart kommt. Sie plauderten von Jesus, wo sie nur hinkamen. Und du musst von Gott nicht reden und predigen. Meine liebe Gemeinde, so spricht der Herr. Das ist nicht Gottes Reden. Du musst nur plaudern. Ich habe eine schöne Geschichte. Darf ich dir eine Geschichte erzählen? Und du plauderst. Geschichten erzählen. Leute hören gerne Geschichten. Warum lesen sie Boulevardpresse? So Geschichten von irgendjemand. Erzählst du, da war einmal ein Mann, Zachäus, da war einmal das und das. Ich kenne eine schöne Geschichte. Und einfach erzähl. Sie plauderten von Jesus. Und immer wenn du irgendwo bist und von Jesus plauderst, so nebenbei. Manche Leute denken, du musst unbedingt in eine Versammlung kommen, um von Gott zu reden. Oder in die Kirche gehen, um zu beten. Nein, von Gott plaudern kannst du an jeder Straßenkreuzung. In der U-Bahn plaudern. So wie du von Wetter sprichst. Wir können überall irgendwo anfangen und dann, du, ich habe eine ganz tolle Geschichte. Was mir passiert ist, du plauderst. Du plauderst etwas aus deinen Erlebnissen, Erfahrungen und was du mal gelesen hast oder gehört hast, du plauderst. Sie plauderten an allen Orten von Jesus, nach der Himmelfahrt. Also wenn du den Himmel haben möchtest, du musst nur plaudern. Weißt du, was plaudern ist eigentlich? Denk drüber nach. In der deutschen Sprache, was plaudern ist, plappern. So plappern einfach. Einfach erzählen. Du fängst irgendwo an und dann erzählst du, baust du eine kleine Geschichte. Zum einen kommt das andere. Du gibst was dazu. Sie plaudern überall. Jesus ist entrückt worden, kannst du es vorstellen. Oder stell dir vor, dich liebt niemand und du sagst, hör mal, ich habe da neulich gehört eine Geschichte. Kommt her zu mir, die mühseligen Zeit, und ich will euch erquicken. Da ist irgendjemand, der dich versteht. Also die Leute behaupten, weißt du, was ich am liebsten mache? Ich erzähle in der dritten Person. Irgendjemand. Und dann, du musst nicht sagen, ich. Das ist Egoismus, Stolz. Aber du kannst sagen, da ist einer, da, ihr habt es gehört neulich, und so weiter. Erzählen die Leute, sie plauderten. Weißt du, wenn man am Stammtisch plaudert, die meisten haben verlernt das Plaudern. Oder du weißt ein Geheimnis, weißt du, ausplaudern. Das ist, sie haben ein Geheimnis gewusst, den Sohn Gottes gekannt, sie haben ausgeplaudert und so sind Menschen zum Glauben gekommen, du, da musst du was dran sein an dieser Geschichte. Sie sind der Sache auf den Grund gegangen, nachgegangen, geprüft, ob sich so verhält. Fang an zu plaudern, dann erlebst du Himmelfahrt bei dir zu Hause, privat. Du musst also nicht unbedingt da mit der Bibel kommen und große, fromme Sprüche klopfen. Nein, du musst nur plaudern. mit deinem Partner, der nicht gläubig ist, oder Partnerin, einfach nur plaudern. Du, bei uns im Gottesdienst, da wurde das und das gesagt, und da denken die Leute so und so. Plaudern, erzähl. Nicht, dass du das denkst, erzähl. Und das sind die Evangelien, das sind die Evangelisten. Die Evangelisten haben nichts anderes getan, wie sie über Jesus geplaudert. Jetzt beim Lukas, wenn ihr dort wart, oder jetzt bei Markus, sie haben nur erzählt über Jesus. Sie waren gar nicht mal dabei. Sie plauderten. Du musst also nicht alles Große erlebt haben, du musst nur verstehen zu plappern, zu erzählen, nett, in nette Verpackung. Und die Evangelisten, wenn du jetzt Markus jetzt studierst, der ist immer sehr, sehr kurz und spannend. Weißt du, Markus hat eine Krankheit gehabt. Eine Krankheit, der hat erzählt, Jesus ging das und das, tat und das und. Und dann, weißt du, so machst du interessante Geschichte, wenn du ein und nimmst immer. Und. Da passierte Folgendes. Und dann kam ein Mann, und dann kam die Frau, und dann ist dies und jenes passiert, und. Du kannst, erzähl eine Geschichte, und. Oder, es gibt eine andere Form, sag aber. Wenn jemand redet zu viel und so weiter, du hast recht, stimmt. Aber. Und schon lenkst du die ganze Geschichte. Und Markus versteht, und die Evangelisten verstehen, zu plaudern. Weißt du, das Gespräch zu steuern. Die meisten Leute haben keine Ahnung, wie man Gespräch steuert. Die lassen da laufen und so weiter. Nein, lerne das Gespräch zu steuern, zu plappern. Weißt du, du fängst irgendwo an und dann kommst du auf Jesus zu sprechen. Aber und. Das sind also die Evangelisten. Wenn du jetzt Markus liest, Markus ist ein sehr kurzer Evangelist, aber der hat unheimlich viel, dass ich sogar 31 Seiten rausgekriegt habe. Oder 32, komisch. So viele Seiten hat er gar nicht selbst in seinem Buch. Markus hat die Botschaft von Jesus, dem Sohn Gottes. Und die Botschaft ist eigentlich, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Und erzählst du jetzt plötzlich verschwunden. Das Grab ist leer. Du musst erzählen. Erzähl deinen Nachbarn und Nachbarinnen, das Grab ist leer. Die haben keinen Leichnam gefunden. Die Leiche haben sie gestohlen. Und das ist jetzt natürlich spannend. Die Leiche ist gestohlen. Oder der ist plötzlich verschwunden. Wir haben noch miteinander geredet und plötzlich war er weg. Und dann hast du eine Story. Die Leute hören gerne Geschichten. Wie war es bei dir? Also meine Oma, die hat immer Geschichten erzählt. Und ich habe gesagt, Oma, hast du noch eine Geschichte? Weißt du noch etwas? Und manchmal so Geschichten. Kinder hören gerne Geschichten. Erwachsene auch, noch mehr Geschichten. Ihr sucht Jesus, Markus 16, 6. Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, der ist auferstanden. Er ist nicht hier. Er ist aufgefahren zum Vater. Markus hebt die menschliche Seite auf und hebt die göttliche Seite hervor. Er ist aufgestiegen zum Vater. Jesus, der Sohn Gottes, der Allmächtige, der kann alles. Er beschreibt Jesus, wie er alle Macht hat, wie er Dämonen austreibt, wie er vom Himmel herab regiert. Erzähl mal den Menschen, Gott hat alles unter Kontrolle. Gott ist im Himmel und Stephanus, als er gesteinigt wurde, er sah den Himmel offen und Jesus sitzen oder stehen zu Rechten der Majestät Gottes. Erzähl, wir haben einen offenen Himmel. Wir können hier jederzeit beten. Also, und du musst nicht sagen, dass du gebetet hast. Erzähl, plaudere, dass Leute heutzutage beten. Es gibt anscheinend solche Leute, die beten und die erleben wunderbare Dinge mit Gott. Und dann fragen sie, kennen sie solche Leute? Ja, da kannst du sagen, also der und der und der, ich auch. Plaudern. Leute, lasst uns lernen, wieder zu plaudern. Am Arbeitsplatz, so nebenbei, während die Maschinen laufen oder die Computer arbeiten, so nebenbei zu plaudern. Du hast ja nichts zu befürchten, verstehst du? Du hast ja einen lebendigen Heiland. Der Heiland ist gen Himmel gefahren, aber letztendlich, er ist da, bei dir heute. Der Herr Jesus hat alle Übersicht, alle Kontrolle, sieht alles, beobachtet alles. Du musst vorstellen, dein Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist, der ist da, als unsichtbarer Partner. Der guckt dir auf die Finger. Der schaut dir genau zu. Der ist da, der ist gar nicht so weit weg. Wenn die Decke weggenommen wird, wie jetzt gerade da ist, dieser Vorhang, diese Verdunklung, dann merkst du plötzlich, ja, mein Jesus sieht alles. Meine Schwachheit, meine Krankheit, meinen Mangel. Ich sehe nur die Probleme, aber der Herr sieht auch die Lösung. Jesus hat seinen Dienst vollendet, ist zum Vater hinaufgefahren oder hingegangen, hat uns verlassen letzten Endes, aber der Heilige Geist ist dafür gekommen, der Tröster. Also irgendjemand ist immer bei uns, entweder Jesus oder der Heilige Geist. Wir haben zwei Fürsprecher im Himmel. Einmal den Heiligen Geist und einmal den Herrn Jesus Christus als unseren hohen Priester. Und er tut diesen Dienst weiter. Er hat uns nicht aufgegeben. Weißt du, der hat uns nicht vergessen. Ich habe ihn erlöst. Ja, und er soll zufrieden sein. Nein, er arbeitet, bis wir das Ziel erreichen. Er ist uns vorausgegangen. Das ist der Himmelfahrt, die Himmelfahrt. Er ist uns vorausgegangen, damit er weiter als Zimmermann arbeitet. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Was macht der Herr Jesus jetzt nach der Entrückung, nach der Himmelfahrt? Er baut dir und mir eine Wohnung. Ein Apartment. Je nachdem, was du bist. Ein Deutscher, eine Hütte. Die Deutschen kriegen nur eine Hütte. Ein Gartenhaus. Aber die Amerikaner oder Italiener, die kriegen ein Schloss. Ein Penthouse. Was möchtest du haben? Eine Villa. Ein Schloss. Palast. Ich gehe euch eine Stätte zu bereiten. Das ist der Grund, warum Jesus weggegangen ist, dir eine Stätte zu bereiten, damit, wenn du dort ankommst, nicht obdachlos bist. Und der Heilige Geist bereitet uns hier für diese Stätte und Jesus bereitet uns die Stätte dort oben im Himmel, damit, wenn wir dort ankommen, wird nicht vor dem Nichts stehen, sondern vor kein Eigentum. Kein Haus, keine Wohnung, keine Hütte, nicht einmal eine Garage. In Markus wird Jesus in seiner Herrlichkeit uns offenbart. Da heißt es immer wieder, wenn wir so lesen, ihr werdet sie wo studieren, Markus 1 und so weiter. Wer ist dieser? Die Leute fragen, wer ist dieser, der den Sturm stillt? Wer ist dieser, der die Kranken heilt? Wer ist dieser? Dieser ist jetzt im Himmel. Was macht dieser? Wer ist dieser? Dieser Jesus, der ausgelitten hat, ausgekämpft hat, der uns erlöst hat und jetzt uns diesen Ort zubereitet. Wer ist dieser, mit dem wir tagtäglich zu tun haben, den wir anrufen, ehren und preisen? Wer ist dieser? Wenn du Jesus hast, ist dein Wandel bereits schon im Himmel. Weißt du, was das bedeutet, dein Wandel? Deine Wohnung wird zubereitet. Da wird gehämmert, gesägt, gebohrt an deiner Wohnung. Fliesen gelegt, Leitung gelegt oder die Leitungen gelegt. Und dann steht schon an deinem Tür, da steht schon das Schild Johannes W. Matthäus. Das wird meine Wohnung sein. Hast du schon deine Wohnung im Himmel gesehen? Du solltest mal bewusst werden, auf mich wartet eine Wohnung. Wenn ich diese Hütte verlasse, diesen sterblichen Leib dalasse, das ist meine Hülle, diese Klamotten dalasse, dann habe ich einen Bau von Gott, nicht von Menschenhänden, sondern von Gott zubereitet, eine herrliche Wohnung. Wie stellst du dir deine himmlische Wohnung vor? Nur ein Raum, so eine Raumwohnung mit einer Kochnische. Wie stellst du dir deine himmlische Wohnung? Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Dann will ich kommen und euch wieder zu mir nehmen. Wenn du eine schöne Wohnung haben möchtest, musst du etwas tun. Hier alles opfern. Ich nehme aus dem Thomas-Evangelium eine kleine Geschichte, das ist jetzt hier nicht drin, im Markus-Evangelium, aber Thomas-Evangelium steht auch nicht in eurer Bibel. Im Thomas-Evangelium ist eine nette kleine Passage irgendwo, da wird erzählt in den Apokryphen Thomas, da wird erzählt, dass Thomas in Indien irgendwo wirkt, und ein indischer Herr und König, ein großer König, will irgendwie sich das schönste Schloss auf Erden sich bauen und gibt alles Geld, was er hat. Er sagt sogar, bitte sucht mir einen Baumeister, der mir das beste, schönste Schloss, Palast je bauen kann. Die Hälfte des Königreiches gebe ich da dafür. Ja. So, dann gehen sie aus und dann finden sie nicht. Dann finden sie doch, da gab es einen in Palästina, der hat Häuser gebaut, aber der ist nicht mehr da, der ist weg. Aber einer seiner Schüler sitzt, ist noch da. Und dann haben sie den Thomas genommen, den Thomas zu sich geladen. Kannst du mir einen Palast bauen, was nicht auf dieser Erde gibt? Einen ungewöhnlichen Bau, ein herrliches Schloss und so weiter, erzählte und schwärmt vor. Und dann sagt der Thomas, naja, wenn du willst, ich könnte dir bauen. Und dann sagt du, hast die Hälfte meines Königreichs, alles Gold und Silber, alles, was du brauchst, kriegst du. Ich gebe dir, bau mir einen Palast, ein Schloss, das es nicht auf Erden gibt. Was passiert? Es vergeht ein Jahr, zwei Jahre, ist immer noch nicht da. Und vom Thomas hört man, wer den Armen hilft, wer denen hilft und denen hilft. Und er verausgabt alles so, das ganze Vermögen von diesem indischen Großscheich verausgabt. Jetzt kommt der Bruder des Königs vorbei und hört, dass er es, und er erzählt, ich lasse mir ein Schloss bauen, was nicht auf dieser Erde gibt. Einmalig. Dann sagt er, ja, und wer ist der Baumeister? Ja, das habe ich schon alles beauftragt, alles schon in Auftrag gegeben. Dann sagt er, du, ich höre von einem Spinner in deinem Reich. Der verschenkt dein ganzes Vermögen an Arme und so weiter und es gibt dich. Und er wird krank, kriegt Fieber und der Bruder kriegt auch Fieber und krank im Delirium. Und dann sagt, ich bin einem Gauner, einem Ganoven aufgesessen, einem Schwindler, diesem Thomas aufgesessen. Ach, aber der hat schon fast alles verschenkt und ausgegeben und verausgabt. Und dann kriegt der Bruder eine Vision. Und er ist entrückt, entzückt und sieht einen Palast, was er noch nie auf Erden gesehen hat. Und fragt, wem gehört dieses Haus, dieser Palast? Dann sagt, deinem Bruder, Scheich sowieso, das ist dein Haus, das wird von dem Zimmermann gebaut und so weiter. Und das ist sein Palast, das steht in so einem Licht, in so einem Glanz, was er auf Erden noch nie gesehen hat. Dann kommt er wieder, wird er wieder gesund, wacht auf und sagt, Bruder, sag mir den Architekten, ich will auch so einen Palast haben. Ich habe dein Haus gesehen, es gibt nicht zweimal das gleiche. So wunderbar und so schön, das ist für dich, dort ist aber auch schon fertig. Ich will nur dieses Bild nehmen, das ist die Geschichte, etwas, was im Thomas-Evangelium vorkommt, ein Bau von Gott, nicht mit Menschenhänden. Was ihr den Geringsten einem getan habt, habt ihr mir getan. Da ist der Himmel gar nicht so weit weg. Was ihr dem Geringsten einem nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Also, bau dir dein Haus, dein Palast. Wir sehen manchmal nur das Irdische. Das ist nur menschlich, das ist nur vergänglich. Wir sollen auf das Himmlische gehen, sehen. Paulus sagt, unser Wandel ist im Himmel. Dir geht's heute so, wie Jesus geht. Ist er dort angekommen, kommst du dort auch an. Dein Schicksal ist immer Jesus Schicksal. So wie Jesus hier auf Erden war, so geht's dir auch hier auf Erden. Und so wie Jesus im Himmel ist, so geht's dir auch im Himmel. Du teilst auch jederzeit und alle Augenblicke das Schicksal Jesu. Im Diesseits wie im Jenseits. So wie Jesus im Diesseits ging, so geht's dir auch im Diesseits. Und so wie Jesus im Jenseits geht, so geht es auch im Jenseits. Er ist aufgefahren zu seinem Vater, zu deinem Vater, sagt, da gehe ich hin. In Römer Kapitel 8, Vers 34, unser Platz ist dort, wo Jesus ist, an diesen himmlischen Örter. Und solange Jesus hier auf dieser Erde war, wurde auch nicht verstanden. Wenn du dann Markus liest nachher oder die anderen Evangelien später und auch jetzt Lukas, Jesus wurde hier auf Erden nicht verstanden, aber drüben wurde er verstanden. Gott versteht auch dich. Also, sei nicht mutlos, du kannst versetzt werden. Plötzlich, du wirst versetzt an himmlische Örter. Oh, danke, Gott versteht mich. Wenn mich kein Mensch auf dieser Welt versteht, Gott versteht mich. Gott kennt mich. Wenn mich hier niemand kennt, Gott kennt mich. Gott hat eine Ahnung von meinem Leben. Er hat mich geschaffen. Markus geht es nicht so sehr um Details. Markus, ja, ihr geht manchmal schon ins Detail, aber Markus umfasst alles. Wenn du hier Markus Evangelium anschaust, für die, die nachher nicht dabei sind, ich sage es nur ganz schnell, das erste, wo Jesus hinging, nachdem er erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, er ging zu den Tieren. Und das geht im Markus Evangelium. Jesus interessiert sich für die Tiere, nicht nur für die Menschen. Er interessiert sich zu den Tieren. Er ging zu den wilden Tieren sogar. Tiere, die man nicht zähmen kann, nicht bändigen kann, zu den wilden Tieren, wenn du dann liest nachher in diesem Material, ich mache dich nur schmackhaft und möchte Appetit wecken auf das Studium, dass du das studierst und dich damit beschäftigst. Jesus ging zu den Tieren, denn am Schluss des Evangeliums heißt es auch, und geht hin in alle Welt, geht hin und predigt das Evangelium aller Kreaturen. Wenn du dich richtig bekehrst, dein Hund und deine Katze merken, dass du Christ geworden bist. Ein Bauer, der bei uns in Süddeutschland mal Christ geworden ist, der sagte, seitdem ich Christ bin, merken sogar die Kühe im Stall, dass ich Christ geworden bin. Früher hat er die Tiere geklopft und geschlagen und geschimpft, ihr Biester, du Drecksau und was weiß ich alles. Plötzlich. Und dann hat er einen Tick bekommen, der hat Anbetungsmusik im Kuhstall laufen lassen. Und wisst ihr, was da passiert ist? Dann kommt er in Versammlung, er möchte Zeugnis geben, seitdem er Anbetungsmusik im Kuhstall laufen lässt, seine Kühe geben mehr Milch. Und die Milch hat mehr Fettgehalt. Geht und predigt das Evangelium aller Kreatur. Das ist, was Markus predigt. Das ist, was nach der Himmelfahrt passiert. Sogar die Viecher im Stall merken, dass du Christ geworden bist. Die merken das. Denn der Geist überträgt sich auf die Natur. Sogar die Pflanzen merken das. Du glaubst gar nicht, aber die Pflanzen haben auch eine Seele. Zwar Pflanzenseele oder die Tiere Tierseele, aber die Pflanzen haben eine Seele. Teste, wenn du das nicht glaubst, dein Kaktus, fang an mit deinem Kaktus zu sprechen. Du böser Kerl, was willst du von mir? Du wirst merken, wie er plötzlich rot wird, stachelig. Aber rede freundlich. Und ich sag dir ein Geheimnis, die Natur, die Schöpfung sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes. Das ist Himmelfahrt. Wenn Kinder Gottes erlöst werden, haben wir wieder paradiesische Zustände. Die Pflanzen merken, deine Blumen überleben. Und manche Häuser, wenn ich komme, wenn ich manche Familien besuche, ist entsetzlich. Da können nicht einmal Blumen gedeihen. Gedeihen keine Blumen, die gehen alle ein, früher oder später. Warum? Weil da kein guter Geist da ist. Wenn kein guter Geist ist, gedeihen auch nicht die Pflanzen. Sogar die Kerzen gehen aus. Tatsächlich. Die Dämonen blasen die Kerzen, denn die vertragen Licht nicht. Der Teufel mag kein Licht, er ist ein Fürst der Finsternis. Also deshalb, wenn du richtig errettet bist, die gesamte Schöpfung, alle Elemente werden verändert. Sogar das Wasser, das du trinkst, wenn du es in der Hände nimmst, aus dem Wasser wird Wein. Im positiven Sinne. Weißt du, sogar das Wasser, diese ganzen Kristalle und alles, die spüren, hier nimmt mich ein Gotteskind in die Hände. Die ganze Atmosphäre. Weißt du, die ganze Umgebung verändert sich. Jesus ging hinab, ging in die Wüste zu den wilden Tieren. Das ist Markus. Markus ist so ein sehr praktischer Mensch, der erzählt also von der Natur. Und dann erzählt er, geh hin in alle Welt und plaudere. Hab eine gute Stimmung. Für uns, bei uns in Litauen, wo ich herkomme, wir wussten ganz genau, wo Kommunisten wohnen und wo nicht Kommunisten wohnen. Denn kein Storch, bei uns hat Haufen Störche gegeben, kein Storch hat sein Nest gebaut auf ein Haus, wo Kommunisten wohnten. Warum? Da wurde geschimpft, geflucht, da wurde gezankt und gestritten. Und da können die Tiere nicht aushalten. Weißt du, die Tiere sehnen sich nach einer Umgebung, wo Friede ist, wo Ruhe ist, wo Gelassenheit ist, wo Getrost ist, wo Entspannung ist. Ich habe eines festgestellt, oder Albert Schweitzer hat einmal gesagt, der Mensch bringt die Krankheit zu der Natur. Die Tiere kriegen die Krankheit. Wenn ein Tier sehr viel mit Menschen zusammen ist, kriegt das Tier auch die Krankheit, die der Mensch hat. Der Hund oder die Katze, wenn der Mensch Krebs hat, Stress hat und so weiter, kriegt auch der Hund Krebs und alle möglichen Geschwüre und Tumore. Und als Albert Schweitzer sagt, als wir 7 Jahre in Lambarene waren, haben wir die ersten Krebsfälle gehabt. Die wilden Völker haben sowas nicht gehabt. Wussten auch gar nicht, was es ist. Gewiss durch die Ernährung, Hektik und Stress. Aber wenn du Frieden hast, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, dann gehst du und du preist, dann kannst du sogar dich mit den Tieren unterhalten, wie Franz von Assisi. Du wirst nicht unnötig eine Mücke zerdrücken und quälen oder eine Ameise. Du wirst dich total anders verhalten der Schöpfung gegenüber. Was nützt es? Weißt, viele Christen, die haben Liebe da, was weiß ich, zu den Großen und so weiter. Aber du wirst auch die Liebe zum Kleinen und zum Detail haben. Himmelfahrt. Du musst den Himmel in dir haben. Der Himmel ist nicht über dir, der Himmel ist in dir. Wo die Kreatur spürt, wo der Himmel ist. Wenn du jemanden besuchst, die einen Hund haben, besuch mal jemanden, wo einen Hund haben, egal was für einen, großen, kleinen. Was wird der Hund machen als erstes, wenn er dir begegnet? Er schaut dir in die Augen. Ein Hund schaut dir immer in die Augen. Und Augen sind die Fenster der Seele. Weißt du, und dir geht's so, wie es deiner Seele geht. Und du strahlst das aus, was in deiner Seele passiert. Ärger, Stress, Bitterkeit, Groll. Er ist aufgestiegen in den Himmel. Also du kannst absteigen oder aufsteigen. Du hast es in der Hand. Jesus ist selber aufgestiegen. Und du hast es in der Hand, selbst aufzusteigen oder abzusteigen. Du kannst machen, was du willst. Du kannst glücklich sein, kannst traurig sein. Du bestimmst dein Schicksal, deine Zukunft. Er sagt, ich gehe zu meinem Vater, zu eurem Vater. Eine wichtige Arbeit, die Jesus tat, als er hier auf dieser Erde war, war Dämonen auszutreiben, war den Menschen Freiheit zu verkündigen, sich die Menschen von den bösen Geistern zu lösen, Menschen zu beschenken, die Bettler reich zu machen und so weiter, ihre Augen zu öffnen. In Markus Kapitel 10, Vers 45, denn des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Bezahlung für viele. Freiwillige Sache. Also Jesus hat freiwillig gedient, freiwillig gekämpft, freiwillig gearbeitet. Alles, was er tat, war freiwillig. Keiner zwang ihn. Und du erlebst Himmel, wenn du ohne Zwang was tust. Wenn du etwas mit Zwang tust, das ist Hölle. Ich muss. Nein, du musst nicht. Auch jetzt an diesen Lektionen. Manche sagen, ich muss meine Antworten und Fragen beantworten. Nein, du musst nicht. Du darfst, du kannst. Und wenn du heute nicht fertig wirst, du hast 3 Jahre Zeit. Du hast 3 Jahre Zeit. Natürlich nachher, wenn du am letzten Tag kommst und dann natürlich, oh, 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 oh. Aber mir geht es ja darum nicht, dass du hier deine Antworten beantwortest, sondern mir geht es, hast du es durchgelesen, hast du es verstanden? Und selbst wenn du es durchgelesen hast, ich muss dir ehrlich sagen, manches verstehe ich heute nicht. Wenn du die Bibel gelesen hast, ich habe bestimmt einige 10 oder 100 Mal die Bibel durchgelesen. Jedes Jahr lese ich normalerweise einmal die Bibel durch und aber ich predige noch dazu einmal durch und so weiter. Und ich muss sagen, jedes Mal kommt mir was anderes in den Sinn. Du denkst, du hast verstanden. Ich habe einmal die Bibelstelle von dem verlorenen Sohn 3 Wochen in einer Zeltmission gepredigt, dass die Leute es, und sagte, lasst uns die Bibel aufschlagen. Die Leute wollten schon wissen, was ich jetzt heute für Text habe. Immer wieder die Geschichte von dem verlorenen Sohn. 3 Wochen lang, ich habe nichts anderes gepredigt als die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und jedes Mal kam was anderes raus. Und jedes Mal habe ich was anderes entdeckt. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes entdecken und die Freude am Entdecken finden. Weißt du, beim Wort Gottes ist es so wie bei einer Zwiebel. Du machst auf, denkst, jetzt habe ich endlich alles gefunden. Halleluja. Und dann wieder was Neues. Wieder neue Lage und neue Lagerung und so weiter. Wir gehen von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung. Was dieser Kursus soll eigentlich, ist nichts anderes, Appetit auf Gott zu wecken. Und das ist, wie du aufhörst. Wenn du einmal Appetit bekommen hast, kriegst du nicht mehr genug. Wenn dir einmal die Augen aufgegangen sind, siehst du nur noch die Herrlichkeit Gottes, erkennst Gott. Das ist Auffahren in den Himmel. Jemand, der tot war und drüben im Jenseits war, ist auch schon ein Stück Himmelfahrt. Aber wenn du sagst, Mensch, aber ich habe noch nicht alles gesehen. Ich war bis am Tor, ich war bis am Eingang, ich war bis dort und dort und dort. Aber ich wusste, dahinter ist noch mehr. Und jedes Mal, wenn du mit Gott wanderst und Gottes Wort liest, und das ist, entdecke deinen Himmel. Wir sind auf der Fahrt zum Himmel. Wir streifen die Landschaft. Aber wir sind noch nicht angekommen. Jesus ist aufgefahren. Und weißt du, ein Geheimnis darf ich dir sagen, er kommt ja wieder auf diese Erde. Dieser Jesus, den ihr gesehen habt, wie er zum Himmel aufruft, genauso wird wieder auf diese Erde kommen. Himmelfahrt ist nur ein Zwischenereignis. Dazwischen so, eine Einschiebung. Und eigentlich, was du erlebst tagtäglich, ist einfach nur eine Einschiebung. Da betest du und sagst, oh Herr, hier ist gut sein. Und dann musst du wieder zurück an die Maschine, zurück an den Computer, zurück an die Theke, zurück am Herd oder in die Familie. Weißt du, und da fängt wieder unser Alltag von vorne. Aber du hast etwas erlebt, etwas erfahren, da sagst, das ist's. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Es kann passieren, was er will. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Jeder erlebt diese Erfahrung oder muss diese Erfahrung haben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Mitten im Chaos, im Mangel, in Trübsal. Und wir müssen durch viel Trübsal sogar ins Reich Gottes gehen. Uns wird nichts erspart. Ich weiß nicht, ob dir was erspart bleibt, aber mir auf jeden Fall nicht. Wir müssen da hindurch. Für Markus ist Jesus wichtig, dass er Jesus entdeckt. Und es ist interessant, wir haben Lukas gehabt, jetzt kommt Markus, dann kommt Matthäus und bei Matthäus bin ich schon bald durch. Also bei Matthäus arbeite ich. Und jeder Evangelist entdeckt Jesus anders. Und das ist, worauf ich dich einlassen möchte, zu einem Abenteuer, so auf einer Entdeckungsreise. Und du entdeckst Jesus anders. Das ist Himmelfahrt. Weißt du, wir möchten da entrückt werden, ich möchte schweben. Aber das machen Gurus, Yogis oder so, die machen dir was vor, gaukeln dir was vor. Aber du sollst Gott erleben. Und du kannst Gott nicht genug erleben. Er ist aufgestiegen, er kam vom Vater, ging zum Vater und immer wieder dreht sich alles um Vater. Himmelfahrt ist, dass du deinen Vater entdeckst wieder, ganz neu. Mein Vater hat's geplant. Mein Vater hat es in der Hand. Mein Vater hat das letzte Wort. Das ist Himmelfahrt, mein Vater. Kannst du zu deinem Vater kommen? Aber, lieber Vater, haben wir gesungen. Und der Heilige Geist sagt auch, aber, lieber Vater. Immer der gleiche Spruch. Er ist aufgestiegen, und das kannst du auch. Er ist aufgestiegen von sich aus. Und das ist, diese Botschaft möchte ich einfach rüberbringen, und vielleicht verstehst du, von mir aus. Zuerst mal in der Gemeinde, wo ich am Anfang war, das war furchtbar. Das macht alles der Herr. Du kannst nur schlafen gehen. Das alles macht der Herr. Und es war, zuerst war es fantastisch für mich, weißt du, am Anfang so meines Christenlebens. Es war tatsächlich so, alles macht der Herr. Ich muss vielleicht die eine Botschaft sagen, der Herr hat alles gemacht. Er hat uns erlöst, er hat uns freigekauft, er hat uns befreit, und er hat uns mit Geist und Feuer getauft, er hat uns alles getan. Aber dann muss ich auf meine eigenen Füße stehen. Dann muss ich selber laufen. Dann muss ich selbst die Treppe hochsteigen. Weißt du, es ist so bequem für Christen, in den Aufzug zu steigen, Knopf zu drücken, 3. Stock oder 10. Stock. Aber lauf mal die Stufen da hoch. Und Gott will, dass du die Stufen mit seiner Kraft, er gibt dir die Kraft. Ihr sollt nicht, Jesus hat ja gesagt, ich habe in der Apostelgeschichte gelesen, ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Bleibt in Jerusalem. Da, wo ihr eure Schwierigkeiten erlebt habt, da sollt ihr auch die Herrlichkeit Gottes erleben. Genau da. Und du kriegst in deinen Schwierigkeiten die Herrlichkeit Gottes. In deiner Einsamkeit die Herrlichkeit Gottes. Lass uns hinaufsteigen. Er ist hinaufgestiegen zum Vater. Er hat die Entscheidung getroffen, ich gehe runter. Und er traf die Entscheidung, ich gehe rauf. Das Geheimnis der Himmelfahrt von Christus ist für uns Gläubige der größte Schatz. Er hat uns vorgemacht. Er gab uns ein Zeichen. So geht es, meine Lieben. Unser Platz ist nicht hier auf dieser Erde, auf dem Ölberg oder wo auch immer, in der Gemeinde. Unser Platz ist, dass wir zum Vater zurückkommen. Und du sollst dich immer auf deinen Vater besinnen, auch als Christ. Mein Vater hat Brot die Fülle. Ich gehe nach Hause. Das ist nicht meine Endstation. Himmelfahrt ist, dass du dich aufmachst und zu deinem Vater gehst. Und dich immer wieder auf deinen Vater besinnst und wieder zum Vater zurückgehst und immer den Vater anschaust und immer wieder an den Vater denkst und wieder den Vater vergegenwärtigst. Mein Vater wollte, dass ich hier bin, und mein Vater will, dass ich wieder nach Hause komme zu ihm und ihn preise und so weiter. Mit der Himmelfahrt Jesu ist das Reich Gottes angebrochen, die Herrschaft des Herrn, ein Zeichen. Nur, also er ist heimgekommen, warum soll ich da nicht schaffen? Warum soll ich das Ziel nicht erreichen mit Gottes Hilfe? Der Herr wurde erhöht und ich werde auch erhöht. Mit mir geht es nicht runter, sondern mit mir soll es aufwärts gehen. Das ist also, was die Himmelfahrt predigt. Mit mir soll es besser werden und nicht schlechter. Bei vielen Christen, wenn ich sie anschaue, Bekehrung, wunderbar. Aber dann geht es bergab. Nein, mit uns sollte jeden Tag aufwärts gehen. Und das liegt an uns, ob mit mir abwärts oder aufwärts geht. Ich habe sie in der Hand. Und Jesus nahm sie hinauf, und ich sage das Geheimnis, wie geht's aufwärts? Wenn wir anfangen zu segnen. Und er segnete die Jünger. Geschwister, schaut euch die Jünger an, die er gesegnet hat. Das waren alles Verräter. Das waren alles Schlappschwänze. Das war alles Versager. Und er segnete die Jünger. Der Herr Jesus segnete die Jünger, die ihm nur Schwierigkeiten gemacht haben, die ihn vor ein paar Tagen noch verlassen haben, die gesagt haben, ich kenne dich, ich weiß nicht, wer ist es, und sogar sich selbst verflucht haben, denk an Petrus. Und er segnete sie. Du steigst auf zum Himmel, wenn du anfängst, deine Jünger zu segnen, deine Kinder zu segnen, die Menschen zu segnen, die dir Schwierigkeiten gemacht haben. Vater, segne den Petrus, segne den Johannes, segne den Thomas, der an mich nicht glauben wollte. Und er sagt, ich glaube nur, was ich sehe. Er segnete sie alle. Und dann heißt es, er löste sich auf. Und das ist Himmelfahrt. Wenn du anfängst zu segnen, lösen sie deine Probleme auf. Weißt du, ich möchte nicht vom Himmel sprechen, so weit weg, über Wolken weit, im Jenseits. Wie kriege ich das Jenseits hier unter uns? Fang an, die Menschen zu segnen, die dir große Probleme machen. Weißt du, die zu segnen, die dir Geld geben, dich unterstützen, für dich beten und mit dir mitgehen, die zweite Meile und so weiter, ah, die kannst du leicht segnen. Aber segne doch die Spitzbuben da. Segne die, die dich verlassen. Und segne die Menschen, die vor ein paar Tagen von dir nichts mehr wissen wollten, die fischen gegangen sind. Denk an den Apostel. Fang an, und er segnete sie. Und während er sie segnete, eine Wolke nahm ihn weg. Mein Geheimnis, was ich erlebt habe, ist, ich erlebe fast jeden Tag Himmelfahrt, indem ich meine Situation segne. Und dann löse ich mich auf. Du löst dich auf, wenn du deine Situation segnest. Fang an, deine Situation zu segnen. Dein Arbeitsplatz, diesen komischen Kauz, deinen Boss, der ständig nörgelt und überall hingeht. Ach, nicht sauber aufgewischt oder hier das Loch an falsche Stelle. Fang an, die zu segnen. Da, bei der Putzarbeit, die Hausherren, die immer so nörgelt und nie genug und nie gut genug machst. Mensch, schon wieder was angebrannt. Was ist denn das? Weißt du, so, die unzufrieden sind. Wann wirst du Israel aufregen, die Forderungen an dir stellen, die du nicht erfüllen kannst und nicht willst? Segne die. Während er segnete, löste er sich auf. Wann hast du dich zum letzten Mal aufgelöst? Das war, wo du zum letzten Mal Himmelfahrt erlebt hast. Wo du dich aufgelöst hast. Nicht in Tränen aufgelöst oder in Nerven aufgelöst. Im Chaos dich aufgelöst. Nein, in der Herrlichkeit Gottes. Und die Herrlichkeit nahm dich weg. Plötzlich bist du versetzt an himmlische Orte. Bist du ganz woanders. Ja, merken sie nicht? Nein, du merkst es nicht. Du bist ganz woanders. Lass mich ganz schnell weitergehen. Dort auf dem Ölberg, von oben herab, weißt du, wo du runtergucken kannst, auf Jerusalem, du musst den Punkt in deinem Leben erreichen, wo du auf dem Ölberg bist. Du musst eine Etage höher gehen, vielleicht nochmals höher. Und dann siehst du Jerusalem vor dir liegen, die Stadt deiner Niederlage, die Stadt deines Versagens, die Stadt deines Mangels, die Stadt deines Zukurskommens, die Stadt, ja, der Schwierigkeiten, wo der hohe Priester das hat, mit seinem Gockel da sitzt. Das kommt ja auch nachher mit dem Gockel, oder glaube ich vielleicht bei Matthäus, dass der hohe Priester einen Gockel gehalten hat, der sein Kret dreimal und Petrus geweckt wird. Er schreckt sich, ach, das ist genau das, was der Herr geweissagt hat. Also, du musst die Übersicht haben, damit du segnen kannst, solange du nicht die Übersicht hast vom Himmel her. Von oben herab. Wir müssen die Dinge unserer Welt von oben sehen. Mit den Augen Jesu. Er segnete sie. Und deshalb schreibt der Apostel Paulus, ich will, dass die Männer an allen Orten heilige Hände aufheben. Warum? Der Priester segnet. Der Priester segnet die Versammlung. Ist es nicht nur pfingstlerisch zu beten? Heute waren wir im Park, da komme ich zu einer Gruppe, das sind Koreaner. Und habe ich gesagt, was ist das für eine Gemeinde? Sagt die so in die Hände klatschen und die Hände hochheben. Und so weiter. Und Halleluja sagen. Das konnte mir der Mann erzählen, die dort auf dem Platz, also in die Hände klatschen, Hände hochheben. Weißt du, du kannst Hände hochhalten. Das hat noch gar nichts zu sagen. Wir müssen anfangen zu segnen. Herr, segne die Gemeinde, segne die Stadt, segne den Leopoldplatz, segne die komischen Menschen. Fang an, die komischen Menschen zu segnen. Herr, dein Friede, deine Herrlichkeit soll über sie kommen. Deine Gnade, deine Treue. Er führte sie hinauf und er segnete sie. Und jetzt, wenn du segnest, segnet auch Gott die Sache. Wenn du fluchst, flucht Gott. Es liegt immer an dir. Es hängt immer von dir, wie du reagierst, was du machst. Fang an, über jemanden zu schimpfen. Und dann ärgerst dich nochmals und nochmals und nochmals und nochmals. Aber fang an, eine Sache zu loben, im positiven Licht zu sehen. Das ist unsere Chance, das ist unsere Möglichkeit. Absolut. Und dann wirst du sehen, wie plötzlich sich der Himmel einschaltet. Und wie plötzlich du auf einer ganz anderen Welle bist. Und auf einer ganz anderen Wellenlänge. Fang an zu segnen. hast du plötzlich Übersicht. In Markus Kapitel 16, Vers 15 bis 18, das ist der Missionsbefehl. Geht und predigt und die Menschen müssen nur glauben. Weißt du, die Menschen können nur glauben, wenn sie sehen, dass du segnest. Nicht, dass du fluchst. Fluchen können alle gottlosen Heiden, nicht Christen, aber verdammen und so weiter. Aber fang an zu segnen. Jesus sendet uns zum Segnen. Ich will, dass du ein Segen bist. Du sollst den Segen empfangen und du sollst segnen. Auf dem Ölberg passiert es, bei der Himmelfahrt passiert es. Du gibst etwas weiteres. Mit offenen Händen behältst nicht fest. Was sie hier löst, ist dort gelöst. Was sie hier bindet, ist dort gebunden. Und dann werden 5 Zeichen den Gläubigen folgen, wenn sie das tun. 5 Zeichen. Markus 16. Zeichen, übernatürliche Ereignisse, die die Gläubigen tun. Sie werden in der Lage sein, Wunder zu tun. Du wirst verblüfft sein, was für Wunder du anstellst. Zum Dr. Cho, da waren diese Leute waren da von Dr. Cho, von dieser Gemeinde aus Korea, diese Koreaner, die so machen und so machen. Zum Dr. Cho kam einmal ein kleines Mädchen, 10 Jahre etwa alt, und sagte, Pastor, könnten Sie für mich beten? Sagte, Pastor, was ist dein Problem? Ach, ist schon 3 Wochen her, ich habe noch kein Wunder vollbracht. Wann hast du das letzte Mal ein Wunder vollbracht? Wenn du segnest, vollbringst du Wunder. Fang an zu segnen. Du wirst sehen, wie deine Arbeit funktioniert, wenn du in die Arbeitsstelle gehst und die Haustür segnest von deiner Arbeitsstelle oder Eingang oder die Stoppuhr. Fang an, die Firma zu segnen. Deiner Firma geht es nur schlecht und du wirst entlassen und arbeitslos, weil die Firma nicht gesegnet ist. Fang an, die Schule zu segnen, fang an, das Büro zu segnen, fang an, die Arbeitsstelle zu segnen. Fang an, deinen Chef zu segnen, der braucht den Segen Gottes mehr, als du denkst. Wenn der gesegnet ist, bist du auch gesegnet. Fang an, den Bürgermeister zu segnen, den Landrat oder wen auch immer. Das ist unser Segen. Ich werde nie vergessen. Zu mir kam mein Bruder, Geschäftsmann in Heilbronn in der Gemeinde, der sagt, du, ich habe Sachen, meine Lagerhallen sind voll und ich habe keinen Absatz, kann ich verkaufen. Und ich habe gebetet mit ihm zuerst mal in meinem Büro. Dann hat Gott mir gezeigt, nee, das reicht nicht, wenn du in deinem Büro betest. Geh zu ihm nach Hause in seine Firma. Er hat gesagt, wann habt ihr Feierabend, wann ist die Firma geschlossen, die Lagerhalle geschlossen. Und dann sind wir beide, er und ich, wir sind durch die Firma so marschiert, segnend. Wir sind nur segnend durch die Firma gegangen. Wir haben nicht viel gesprochen. Wir haben nur vorne im Namen Jesu angefangen zu beten und dann die Firma gesegnet. Herr, du siehst, das Lagerhaus ist voll. Die Ware sitzt. Da kommt nicht weiter. Niemand kauft. Der kann Anzeigen aufgeben, so viel er will. Niemand will sie haben. Und wir sind nur so durchgegangen. Herr, segne. Und wir sind jeden Gang, wo diese Container standen, wir sind durchgegangen. So, und war fertig. Wir haben die Firma gesegnet. Weißt du, Jesus hob die Hände auf und segnete sie. Er hat nichts Kompliziertes gemacht. Segnete sie. 3-4 Wochen später sagt er, stell dir mal vor, eine Firma aus Spanien hat mich angerufen, sie brauchen sofort die und die Artikel. Und es sind genau die, die bei mir in der Lagerhalle stehen und nicht abgeholt worden sind. Gott kann Leute in Spanien bewegen, dein Artikel zu kaufen. Und zwar die Nummer und die Form und das Maß. Fang an zu segnen. Auch wenn du merkst, in deiner Firma, wo du arbeitest, da läuft nichts mehr. Die Kunden laufen alle weg. Segne die Firma. Und du wirst verblüfft sein, was da passiert, wenn du anfängst zu segnen. Die Himmelfahrt. Das ist ein Ereignis, das wir nicht nur einmal irgendwo erleben oder sagen, ja, der Heiland ist in den Himmel gefahren. Nein, der ist immer noch hier bei uns angekommen. Der ist zwar dort in den Himmel gegangen, aber der ist bei euch, wo 2 oder 3 sich in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Hat der Himmel es nur nebenan. Dieser Jesus wird genauso wiederkommen, wie er in den Himmel gefahren ist. Und ist genauso da. Du musst sagen, Heiland, bitte, greif ein. Heiland, wirke gerade jetzt. Heiland, offenbar dich gerade jetzt. Also, die Zeichen, die das folgen werden, die da glauben, sie werden Wunder tun, böse Geister austreiben. Also, Dämonenaustreibung ist Normalzustand für Christen, sollte Normalzustand sein. Du solltest, wo du auch immer hingehst, Teufel vertreiben. Psch, 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 weg, 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 weg. Nicht dich vom Teufel ärgern lassen, dich vom Teufel da angreifen lassen, du sollst sie vertreiben. Jesus sagt, die da glauben, werden Dämonen vertreiben. Das ist dein Auftrag. Das macht nicht Gott für dich. Du solltest in neuen Sprachen reden. Wahre Christen sprechen saubere, reine Sprache. Von wegen die Stallsprache. Die gehört in den Stall. Im Schweinestall, aber nicht in der Gemeinde und nicht unter Gotteskindern. Wir haben eine heilige Zunge. Saubere Worte. So, und dann, wenn du genötigt wirst, Schlangen anzufassen oder Schlangen zu vertreiben, du wirst es tun. Also Schlangen und Dämonen, irgendwie das gleiche. Schlangen in die Hände anfassen und die tun dir nichts. Gefährliche Sachen anfassen, das tut dir nichts. Ich werde nie vergessen, ein Terrorist bekehrt sich bei mir und ich war damals noch so radikal, habe gesagt, oh, was ist dein Problem? Und dann sagte er, ich könnte hier euer Laden in die Luft sprengen, sagte er mir. Er sagte, gut, du willst mit Jesus gehen? Von wegen jetzt den Laden in die Luft sprengen. Hier, du, und ich krieg Granaten, habe die Taschen voll mit Granaten. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Sprengstoff, hochexplosiv. Und er bekehrt sich, gibt seinen Namen, alles und so weiter. Und ich weiß nicht, was ich mit den Granaten machen muss. Das ist ein Zünder. Ich muss nur da den Zünder einschalten und dann speisen und dann geht der Laden in die Luft. Bin ich zur Polizei gegangen. Habe gesagt, bei mir hat sich ein Terrorist bekehrt heute Abend. Und ich bringe hier die Munition mit. Der hat es mir abgegeben. Ja, wo war er? Habe gesagt, das ist egal. Ich bin Pastor, ich mache von meiner Schweigepflicht Gebrauch. Aber ich habe diese Bomben da bei mir. Leg auf den Tisch. Sagte, was sollen wir damit machen? Habe gesagt, in den Ofen stecken vielleicht. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Also ich habe da auf der Theke hingestellt, 3 oder 4 solche Mörser da und die sollen machen, was du willst. Aufgeschrieben, Matthäus hat es abgegeben, bei ihm hat sich jemand bekehrt und so weiter. Eine Polizei mal nachgefragt, wer das war. Ich erzähle nicht, wer das war. Es war jemand, der sich bekehrt hat, hier von der Rote Armee Fraktion. Welche, und die sind Christen geworden, und das ist ihre Sache. Die sollen sich selber stellen, wenn sie wollen, aber sie haben ihr Leben Gott ausgegeben und Jesus ausgegeben. Verstehst? Aber du musst vorstellen, ich laufe jetzt, dass ich ja nirgendwo anstoße, dann fliege ich in der Luft. Aber das war eine Situation. Schlangen anfassen, gefährliche Dinge anfassen, schmutzige Sachen anfassen. Was glaubst du, was du alles manchmal so als Pastor entsorgen musst? Es geht auf keine Kuhhaut. Schlangen, das sind Schlangen. Dann geht's weiter. Und wenn sie gezwungen werden, etwas Tödliches zu trinken, soll es ihnen nicht schaden. Wenn du glaubst, du hast einen starken Heiland bei dir, einen mächtigen Heiland, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Jesus ist aufgefahren zum Vater und hat den Platz eingenommen für dich und mich. Du bist nicht hilflos, du bist nicht machtlos, du bist nicht ohnmächtig, der Herr ist da. Und er sagt, es ist gut, dass ich weggehe, aber ich bleibe trotzdem. Wenn ihr in meinem Namen zusammenkommt, Jesus und Heiliger Geist, ich bin bei euch. Diese 3 eins werden, Jesus, Heiliger Geist und du, das ist die Trinität. Ihr schafft alles, da könnt ihr zu Gott kommen. Und dann sagt Jesus, Vater, der Matthäus bittet um das und das. Und dann sagt der Heilige Geist, und ich unterstütze dieses Anliegen. Der uns vertritt mit einem unaussprechlichen Seufzen. Du, der Himmel ist für uns nicht leer, der ist voll. Und es ist gut, dass ich hingehe. Und es war gut, dass Jesus zum Vater gegangen ist, Himmelfahrt. Also es ist mein Vatertag. Nicht Männertag. Jesus ist heimgekommen zu seinem Vater und er das wird das Beste für mich jetzt versorgen, das Beste geben, das Beste schaffen. Dir kann nicht besser gehen als bei Jesus. Und jetzt fang an zu plaudern. Wenn du jetzt nach Hause kommst in der U-Bahn, plaudere. Weißt du, die Leute, es ist interessant, wenn du anfängst zu plaudern, alle hören mit plötzlich in der U-Bahn. Erzähl dem Nachbar, sagen sie, wo du herkommst, was da passiert ist. Stellen Sie mal vor, wo ich war heute Abend, heute Nachmittag oder heute Abend. Was mir heute passiert ist, das werden sie nicht glauben. Und wenn du sagst, was mir heute passiert, das werden sie nicht glauben, dann sagt, wie bitte, was war das? Wo sind die, was ist ihnen passiert? Fang an zu plaudern. Meine besten Missionseinsätze waren durch Plauderei. Plaudereien sind nichts anderes wie Dummheiten erzählen. Das sind Plaudereien. Ich werde nie vergessen, beim Verteilen von Traktaten in Kiel, auf der Straße, war noch junger Christ zu der Zeit, dann kommt einer und sagt, was wollen Sie mir erzählen von dem Herrgott oder lieben Gott? Was haben Sie, junger Mann, für Ahnung vom Leben? Ich habe wirklich keine Ahnung gehabt. Und dann erzählt sie, wie viele Operationen, was sie alles so hinter sich hatte. Und ich habe gesagt, Heiland, ich bin so hilflos. Hilf mir, gib mir irgendein Stichwort. Und dann erzählt sie, welche Operationen sie hatte, was alles Schlimme durchgemacht hat. Dann sage ich, entschuldigen Sie, ich habe schon Gehirn- und Herzoperationen hinter mir. Sagt, um Himmels Willen, wie haben Sie das überlebt? Und schon habe ich Stoff gehabt zum Plaudern. Und dann habe ich von meiner Gehirnoperation erzählt und meiner Herzoperation. Da gab es noch den südafrikanischen Herzdoktor noch nicht. Und dann erzählte ich, wie er ein neues Herz bekommen hat, einen neuen gewissen Geist bekommen hat, wie das alles so passiert ist bei mir. Es war nicht ganz schnell, es war nicht so einfach, aber es ist passiert. Plaudere. Weißt du, wir Christen sind so tierisch ernst. Ich gehe in die Versammlung, ich bete Gott an. Oh, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Weißt du, nur die Deutschen. Die Deutschen, die haben eine Krankheit, so tierisch ernst zu sein. Wir sollten mal fröhlich sein, lustig sein, ausgelassen sein. Wir sollten begeistert sein. Mensch, guck mal das an. Und du wirst sehen, sei du begeistert und du begeisterst alle. Verstehst? Sei begeistert. Wenn du, ich bleib mal bei diesem Plauderei, weißt du, im Weinhaus, und dort wurden wir ja geplaudert, ja. So in der Weinstube, wo sie dann zusammen waren, so, oh, pass auf, was ich da gesehen habe. Die beten da, die legen die Hände auf. Hier in Berlin, als ich nach Berlin kam, Senderfreies Berlin oder Berliner Morgenpost und so weiter, die haben gesagt, sie müssen unbedingt zum Breitscheidplatz kommen. Dort ist einer, der spricht, als wenn der Herrgott selber reden würde. Weißt du, ich habe keine Gemeinde gehabt, ich konnte also habe volle Narrenfreiheit gehabt. Ich habe gesagt, wer möchte jetzt Jesus aufnehmen, komm bitte einen Schritt nach vorne. Und dann kamen sie nach vorne, lasst uns hinknien. Und muss vorstellen, die Leute sind steif geworden. Die haben sich hingekniet, ich habe die Hände aufgelegt, wie ich hier in der Gemeinde mache, mit den Leuten gebetet. Sowas haben sie noch nie gesehen in Berlin, am Breitscheidplatz. Und dann sagt Senderfreies Berlin, da müssen Sie unbedingt hin und müssen sich anhören und angucken, was da passiert. Die beste Reklame, plaudern ist die beste Reklame, Mundfunk. Und sie plaudern an allen Orten von Jesus. Und das war der Grund, warum damals im ersten Jahrhundert, in der kurzen Zeit, das ganze Römische Reich erfasst wurde vom Evangelium, weil sie geplaudert haben. Nicht nur ich predige, liebe Gemeinde, nein, sie plauderten. Und ich möchte euch Mut machen, fangt an zu plaudern. Jesus ist im Himmel. Fangt an zu plaudern. Wo ihr auch hinkommt, was auch passiert. Lasst uns aufstehen. Wir wollen mit Gott reden und fröhlich sein. Gottes Volk ist ein fröhliches Volk, nicht so tierisch ernst. Es ist ein glückliches Volk. Vater, ich danke dir, dass du uns Jesus gesandt hast und dass Jesus heimgekommen ist zu dir und angekommen ist und dass der Heilige Geist da ist und dass wir heute einen vollen Himmel hier bei uns haben. Es ist dein Ort, Herr. Das ist der Platz, wo du uns segnest. Du bist heimgekommen zu deinem geliebten Vater als geliebter Sohn und wir sagen durch dich, Herr Jesus, und durch den Heiligen Geist, aber lieber Vater. Aber, lieber Vater, lass uns zusammen sagen, aber, lieber Vater, du bist mein Vater, Gott. Und meine Mutter, mein Bruder, ich habe alles in dir. Und wenn ich jetzt nach Hause gehe, ich möchte plaudern von dir. Mein Herz ist so voll von dir, Jesus. Denn du hast in meinem Herzen Platz genommen. Und du lebst in mir. Und weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Und nicht nur morgen, sondern heute. Und jetzt und hier. Halleluja. Amen.